Gut, wir haben die Offenbarung, die ersten drei Kapitel, also wo es hauptsächlich um die Seelenfreuden geht. Und ja, so das, wo wir das dann so Schritt für Schritt durchgegangen sind, also angefangen, oder nicht angefangen hat ich, sondern es fängt ja damit an, dass wir ja als Sklaven dargestellt werden. Also gar nicht so gleich als Söhne und so weiter, sondern erstmal als Sklaven. Und dann wird das Ganze so nach und nach weiterentwickelt in den verschiedenen Zen-Schreiben. Und so in der letzten Versammlung hatten wir dann auch so eine Zeugnisversammlung nochmal, was halt so angesprochen hat und was man so gesehen hat in der Zeit. Und wir hatten auch morgens Morgenwache mit ein paar anderen Geschwistern zusammen. Also es waren nicht alle komplett Morgenwache, sondern halt ein paar, die sich getroffen haben. Und gerade in dem letzten Morgen oder an dem letzten Tag, an dem Samstag, da gab es zwei Sachen, die mich dann nochmal so ja, richtig auch intensiv angesprochen haben. Und das eine, was in der letzten Versammlung dann von der Schwester gesagt wurde, die haben, das waren zwei Schwestern, die sich das dann auch nochmal durchgelesen haben, die es nochmal angeschaut haben, das Wort, und haben da etwas entdeckt, das ich auch durchweg hochinteressant finde. Also das fängt dann allerdings erst in Kapitel 2 an, wo es dann wirklich um die Sendschreiben auch geht. Dann im ersten Sendschreiben an Ephesus heißt es dann in Vers 7, wer überwindet, den werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Dann beim zweiten Sendschreiben in Vers 11, wer überwindet, dem wird gewiss kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Dann in Vers 17 beim dritten Sendschreiben, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Also wer überwindet, dem werde ich vom verborgenen Manna geben und einen weißen Stein. Und so weiter. Und geht ja dann bis zum letzten Sendschreiben. Also Kapitel 3, Vers 21. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Und die Schwestern haben dann gesehen, ganz am Anfang des ersten Sendschreiben, wer überwindet, der wird vom Baum des Lebens bekommen, der im Paradies steht. Die haben dann gesehen, dass das ein Bild auf Adam und Eva ist, dass es hier also wirklich ganz am Anfang anfängt. Und am Schluss im siebten Zentschreiben heißt es dann, der wird mit mir auf dem Thron sitzen. Also das geht praktisch, diese sieben Zentschreiben gehen durch von Adam und Eva wirklich bis hin zur Herrschaft auf den Thron. Also das war etwas, wo ich so auch noch nie gesehen habe in diesen Zentschreiben, dass es einfach so wirklich schon auf diesen paar Seiten, kann man ja sagen, schon komplett umfassend ist. Gut, das andere, was wir dann auch, also wir hatten ja dann am Samstag früh auch nochmal die Morgenwache, und da haben wir dann die Verse von dem siebten Schreiben gelesen in Laodicea, wo es dann auch heißt, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören und die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Und da kam mir dann so, ja, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Gut, wir hatten jetzt wir waren vor ein paar Wochen am Ammersee und zu der Zeit, ich weiß nicht, ob sie es immer noch so haben, war ja in München gerade das Thema Hohelied. Und gerade da, wo wir am Ammersee waren, war das, ich glaube Kapitel 5 ist das dann, wo es darum geht, der Bräutigam steht vor der Tür und will eigentlich rein. Und die Braut, die wehrt das Ganze erst gewissermaßen ab. Also sie will eigentlich schon. Aber ja, sie ist, glaube ich, schon umgezogen und sie hat sich schon gewaschen und die Füße gewaschen und so weiter. Und also wehrt es gewissermaßen erst mal ab, das Ganze. Und er streckt sogar noch die Hand durch die Tür und ach ja, und ich weiß nicht, ob ihr Herz dann springt oder irgend so was ähnliches. Jedenfalls um es kurz zu machen, bis sie endlich mal in die Gänge kommt, bis sie endlich einmal die Türe aufmacht, dass er rein kann, ist er halt schon wieder fort. Ist er halt schon wieder weitergezogen. Ja, was ist das Ergebnis davon? Sie sucht ihn dann, läuft durch die Straße, wird von den Wachen einkassiert und kriegt erstmal ordentlich ein paar auf die Mütze. Also wird erstmal ordentlich verprügelt, gewissermaßen, ja, ich denke mal, man kann es auch als Strafe dafür sehen, dass sie nicht sofort reagiert hat. Und ja, irgendwann findet sie ihn aber dann und dann ist wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und sie findet ihn in ihrem Garten, in seinem Garten und so weiter. Und so im Zusammenhang auch mit den, da waren dann auch ein paar Zeugnisse, gerade nochmal über den Bereich die Sklaven, dass wir vor den Herrn Sklaven sein sollen und so weiter. Und dass das ja ganz anders zu sehen ist, wie das, was die Welt als Sklaven bezeichnet, dass das ja mit diesem Unterdrücken und so weiter gar nichts zu tun hat. Und das hat mir dann auch nochmal so bewusst gemacht, ein Sklave, wir haben das auch mit dem guten und treuen Sklave und mit dem schlechten Sklaven und so weiter. Ein guter Sklave, der reagiert sofort. Der wartet nicht erst und, ich will ja eigentlich schon, aber nee, ich habe mir gerade schon die Füße gewaschen und ich bin schon bettfein und so weiter. Sondern wenn die Braut in dem Augenblick ein guter und treuer Sklave gewesen wäre, dann hätte sie die Türe sofort aufgemacht. Meinetwegen hätte sie sich nur ein paar Schlappe entzogen, aber sie hätte sofort reagiert. Und das hat mir dann auch wieder gezeigt, so, wenn wir wirklich dem Herrn dienen wollen, wenn wir gute und treue Sklaven sein wollen, dann müssen wir sofort reagieren, wenn er sagt. Vielleicht kann man mal noch schnell eine Minute oder eine Sekunde drüber nachdenken, aber wenn der Herr in uns spricht, eigentlich braucht man gar nicht mehr lang zu denken, sondern wirklich sofort reagieren und sofort das tun, was er sagt. Weil das Ergebnis, das ist eben dann im Zusammenhang mit dem Hohelied so herauskommen. Wenn wir das nicht tun, dann laufen wir eben Gefahr, dass wir Schläge kriegen.
Leiden.
Ja, dass wir leiden, genau. Ja.
Ja, ich schließe da mal gleich an von der Sommerkonferenz. Ich war leider erst ab der Gemeinde in Thyatira dabei, aber es macht nichts. Der Herr hat trotzdem sehr reich gesprochen und was mich so angesprochen hat, der Herr liebt jede Gemeinde, obwohl die Gemeinde in so einem gefallenen Zustand teilweise ist, aber er liebt die Gemeinde und er nährt und pflegt sie und er spricht zu ihr. Das ist zwar nicht immer so unsere Vorstellung von dem Nähren und Pflegen, aber er will einfach, dass die Gemeinde auch wieder hergestellt wird. Darum spricht er zu jeder Gemeinde und stellt sich auch als der vor, den die Gemeinde braucht. Gerade als den, er stellt sich jeder Gemeinde anders vor. Und genau als der, den er sich da vorstellt, als den er sich vorstellt, genau als den braucht sie ihn. Und ja, was mich auch noch berührt hat, er sagt sehr oft zu einer Gemeinde, halte fest, was du hast. Gell? Zum Beispiel in Offenbarung 2, Vers 25, sagt er doch, was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Und zu Sardes 3, Vers 3, sagt er, so denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, bewahre es und tue Buße. Und auch zu Philadelphia sagt er, du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und weil du das Wort von meinem Ausharren bewahrt hast. Ja, der Herr ermahnt uns wirklich auch in dieser letzten Zeit, das zu bewahren und festzuhalten, was wir schon empfangen haben. Wir haben so viel empfangen in der Gemeinde und wir sollen dem auch treu sein. Und er sagt auch zu jeder Gemeinde, außer zu Smyrna, die ja die leitende Gemeinde ist, und zu Philadelphia sagt er auch, tue Buße. Also er gibt immer einen Weg zur Wendung, der Herr. Ja, der Herr gibt nicht auf und sagt, oh ja, das ist so schlimm, wo des Satans Thron ist, oder auch mit dem Weib Isabel und so. Er gibt nicht auf, ja, sondern er gibt immer einen Weg, Buße zu tun. Und sogar zu Laodicea sagt er, sei eifrig und tue Buße. Und heute leben wir in dem, in der Zeit von Laodicea. Wir sollen nicht denken, ja, wir sind Philadelphia, die Gemeinde ist Philadelphia, lob den Herrn, alles ist gut. Das fand ich nämlich auch gut, dass das rauskam, jede Gemeinde, in jeder Gemeinde spricht der Herr auch zu uns. Ja, wir sollen nicht das kategorisieren und sagen, ja, das ist die katholische Kirche, das ist die evangelische Kirche, das ist das und das, sondern der Herr will wirklich auch zu uns sprechen. Ja, was spricht denn hier in jeder Gemeinde zu uns? Und wir sollen nicht stolz und hochmütig sein und denken, ja, das betrifft uns nicht. Ja. Und ja, zu Laodicea sagt er, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts. Und in diesem Zustand sind wir schnell. Ja? Wir haben so viel gehört in der Gemeinde, der Herr hat so viel offenbart durch die ganzen Jahrhunderte. Und heute sind wir quasi in der Vollendung. Und ja, da kann schnell diese Haltung hochkommen. Jetzt haben wir es. Das ist das noch, was der Herr jetzt am Ende spricht. Ja, das brauchen wir noch und dann brauchen wir nichts mehr. Und das ist dann schon der gefallene Zustand. Und hier sagt er, alle, die ich lieb habe, weise ich zurecht und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Und ein Bruder hat auch gesagt, auch wir machen diese Gemeinde von Laodicea diesen Zustand durch, ja. Weil am Schluss sagt er, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Ja? Wenn wir in diesem Zustand sind, dann gibt der Herr sogar die Verheißung, wenn wir überwinden, dann werden wir mit ihm auf seinem Thron sitzen. Ja? Dann werden wir diese Erstlingsfrucht sein. Aber wir müssen überwinden. Ja? Und sowieso sagt er zu jeder Gemeinde, wer überwindet, auch zu Philadelphia. Das sind auch nicht gefeit zu fallen, sondern er sagt auch, wer überwindet. Und das hat mich wirklich ermutigt und wir müssen uns auch da gegenseitig ermutigen, gell, zu überwinden. Es gibt immer so viel zu überwinden. So schnell sind wir lau und tot und das war auch noch so ein guter Punkt. Selbst zu einer toten Gemeinde spricht der Herr. Ja. Eigentlich gibt es gar keine Hoffnung, wenn ein Toter, der ist ja tot. Da ist ja null Hoffnung, aber der Herr gibt nicht auf. Er spricht sogar zu einer toten Gemeinde. Lob den Herrn. Doch, war eine sehr reiche Zeit mit sehr viel Sprechen und man kann sich auch die Botschaften runterladen mit Zeugnissen sogar. Also auf der CD sind nur die Botschaften, aber ja, weil die Zeugnisse eigentlich mehr Zeit ausgemacht wie die Botschaft. Das war sehr reich.
Ja, genau, was ist da auch noch, was da auch gesprochen wurde, weil es auch gerade schon angesprochen wurde, von wegen mit dem, ja, dass man dann das eine münzt man da auf die katholische Kirche, das andere münzt man auf die evangelische Kirche und so weiter. Es wurde auch ganz klar gesagt, dass die Offenbarung als ein Buch geschrieben wurde, das nicht versiegelt wurde. Während die anderen alle versiegelt sind und man da keine Ahnung was alles rein- und rauslesen kann, ist ja die Offenbarung als ein Buch geschrieben, das ganz bewusst nicht versiegelt wurde. Und da wurde auch klar herausgestellt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, da jetzt zu sagen, ja, das bezieht sich jetzt auf die katholische Kirche oder auf dieses oder jenes, sondern es geht hier nicht um andere, es geht hier nicht um irgendwelche Theorien. Es ist so, wie es hier steht, bezieht sich auf jeden Einzelnen von uns. Und ich brauche nicht da jetzt zu sagen, da das eine, was ein Bruder gesagt hat, ja, da versuchen manche die Kirchengeschichte drin zu sehen oder daraus rauszulesen, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Weil wenn es die Kirchengeschichte wäre, dann würde es hier ganz klar drinstehen und dann würde es wortwörtlich hier drinstehen, dass es um irgendeine Kirchengeschichte geht oder ähnliches. Steht hier aber nirgends, weil das Buch ist nicht versiegelt. Also haben wir in letzter Konsequenz auch gar kein Recht, hier irgendwas reinzulesen oder rauszulesen, die Kirchengeschichte und sonstiges Zeug. Und das Einfachste ist wirklich zu sagen, okay, wie sieht es denn bei mir aus? Wo bin ich denn selber gerade? Bin ich gerade in Philadelphia? Bin ich in Smyrna? Bin ich in Thyatira? Wie auch immer. Das ist eigentlich das, was die Offenbarung uns auch sagen will. Und gerade auch mit der Gemeinde in Philadelphia, wenn man das so liest, man denkt, naja, oh, Philadelphia, die super tolle Gemeinde. Und da kam dann aber eben auch heraus, so, ich komme schnell in Vers 11, halte fest, was du hast, damit niemand deinen Siegeskranz nehme. Also die Gemeinde hat schon den Siegeskranz. Ne? Es ist so, dass sie ihn nicht erst bekommt. Sie muss nicht dafür arbeiten, um den noch zu bekommen, sondern sie hat ihn schon. Aber halte fest, was du hast. Sie ist genauso gefährdet, diesen Siegeskranz wieder zu verlieren und plötzlich Laodicea zu sein oder Sardes zu sein, wie jede, wie Sardes plötzlich zu Philadelphia aufsteigen kann. Und auch das einmal zu sehen, dass auch sowas wie so eine Supergemeinde wie Philadelphia, dass auch die nicht davor gefeit ist, abzufallen. Also ich fand es schon beeindruckend. Ja gut, eine weitere Sache, die mir dann so jetzt erst in der vergangenen Nacht dann auch wieder komme ich mal, weil kaum ist man ja zu Hause, schon hat man wieder zig Gedanken mit dem Umfeld, das man zu Hause umgibt. Und da gibt es mehr als genug ungünstige Gedanken, die man haben kann. Und ja, da wurden mir dann auch jetzt im Rückblick auf die Konferenz dann so verschiedene Sachen einmal bewusst, weil es heißt ja hier auch immer wieder, ja, wer überwindet, dem gebe ich. Und es gibt ein paar so Punkte, die mir dann einfach nochmal ins Gedächtnis gerufen haben, wo ich auch gesagt habe, okay, das sind Punkte, wo ich auch selber überwinden muss. Und dann bin ich dort kläger und Herr Jesus, ja okay, gut, du sagst, wer überwindet, den gibst du, aber jetzt gib mir einen Weg, wie ich überwinden kann. Weil nur zu wissen, ja, ich soll überwinden und dann bekomme ich, das ist ja alles schön und gut, aber ja, wie mache ich das? Und ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen hier reingeschaut. Also so, was dann auch sehr schnell kam, ja, was man schon so als Standardantwort vielleicht auch sagen kann, aber was mir dann einfach nur mal so neu auch wirklich richtig intensiv bewusst wurde, wie man überwinden kann, einen Weg, der eigentlich auch total einfach ist, und der Herr will ja immer, dass wir das einfach haben und nicht riesig kompliziert sind, ist einfach auch durch das Gebet. Und ich habe bis vor einiger Zeit mal gemerkt, da ging es um jemand, wo das Verhältnis nicht so toll war, und es heißt ja dann, habe ich heute früher auch nochmal gelesen, ja, wir sollen für die, die uns verfolgen, sollen wir ja auch beten.
Amen.
Und gerade so in dem ganzen Kontext kam mir dann wieder so, ja, aus damaliger Sicht hat sich dann, als ich dafür gebetet habe, die Situation auch gebessert. Das war so das Erste, wo ich hatte, das hat eine Zeit lang angehalten und vielleicht hätte ich dann weiter beten müssen. So in der Zwischenzeit hat sich die Situation nach außen, ist sie immer noch gut in Anführungszeichen, aber es haben sich ein paar neue Abgründe aufgetan, wo ich dann auch sage, ob das nicht bloß auch wieder so ein Trick des Feindes war, um mich zu blenden, weiß ich nicht, das wird sich noch herausstellen. Aber jedenfalls, um zu überwinden, war so auch die Antwort des Herrn, weil ich ganz klar gesagt habe, Herr, zeig mir einen Weg, war eben dann auch sehr schnell, ja, bete einfach. Das kostet dich nichts, du musst da nicht, weiß der Kuckuck, was für Werke tun. Und ein bisschen Zeit, auch wenn es mal bloß ein paar Minuten sind, schreib dir einfach mal auch so die Punkte auf, die dich so berühren. So Punkte, wo du dann auch sagst, ja, das sollte jetzt kurzfristig geändert sein, oder Sachen, die so mittel- oder langfristig sind, sich ändern sollten. Einfach mal aufschreiben und dann hast du auch die Grundlage, wo du auch dafür beten kannst. Weil das ist etwas, wo ich auch bei mir selber immer wieder so feststelle. Ich will viele Sachen, die sich dann aber nicht so umsetzen, wie ich es gerne hätte. Und klar kann man dann sagen, ja, das war jetzt halt nicht dran. Aber was ich so gemerkt habe, bei vielen Sachen ist es auch so, dass die sich einfach nicht so umsetzen, wie ich es mir vorstelle, weil ich es nicht ziemlich genau spezifiziert habe. Ne, sondern so, ja, und Herr, mach halt, und ja, und du weißt, was ich brauche und tu, und anstatt, dass ich wirklich genau sage, Herr, das will ich, ich bin der Überzeugung, das ist das Richtige für mich. So einen gewissen Spielraum muss man ihm schon immer lassen, aber ich sage jetzt mal aktuelles Beispiel, Thema Arbeit. Wenn man klar, ich sage, okay, Herr, ich will das in absehbarer Zeit wieder, jetzt zeitnah auch, und nicht jetzt nochmal 5 Jahre nichts oder so, ne? Aber ob das jetzt eine Festanstellung ist oder eine freiberufliche, selbstständige Tätigkeit, das ist das, wo ich sage, ja, ich hätte gerne eine feste Anstellung, aber wenn du sagst, nee, ich soll aus welchem Grund auch immer weiterhin selbstständig sein, dann werde ich den Weg genauso gehen. Bloß ich muss es halt spezifizieren und sagen, ja, in den nächsten 3 Monaten jetzt. Und nicht, oh ja, irgendwann einmal. Und ja, es sind lauter Sachen, die eben so sich im Laufe der Woche jetzt nochmal herausgebildet haben. Und vor allem mit dem Überwinden, dass das Gebet dafür ja wirklich die einfachste Variante ist, die es überhaupt gibt. Also insgesamt muss ich sagen, es war eine ja, sehr reiche und kostbare Zeit auch. Es gab auch Sachen, die mir nicht gefallen haben, aber auch da hat mir der Herr dann sehr schnell geantwortet.
You call.
Ja, wer war noch alles außer der Hannah? Niemand.
Ja, ich war auf die Joghurt.
Hey.
Ja, ich hatte das Beispiel von Abraham sehr berührt. Weil, also es war ermutigend zu sehen, dass Abraham so einen starken Glauben hatte, aber halt auch Höhen und Tiefen hatte. Und ich hatte es früher, dass die Verheißung von Abraham, dass er eine große Nation werden soll, und die Voraussetzungen ziemlich schlecht waren. Er hatte eine unfruchtbare Frau, keine Nachkommen, kein Land, war schon alt, und er sollte trotzdem eine große Nation werden. Und hat dann geglaubt, dass er es wird. Also, es hat mich schon berührt. Und dass wir brauchen halt auch so einen starken Glauben. Und wir müssen ihn halt noch besser kennenlernen, damit wir so einen starken Glauben kriegen. Das hat mich berührt. Und auch das von Sarah, dass sie hat ja gezweifelt, dass sie noch ein Kind kriegt. Weil, also, sie hat ja dann ihre Magd genommen und ihr gesagt, dass sie ein Kind kriegen soll. Und, da sieht man halt den alten Menschen, dass er aus seinem Selbst handelt und immer sich selber irgendwie eine Lösung schaffen will und nicht auf den Herrn wartet und geduldig ist. Und, im Psalm, der Psalm 37, da hat mich gehört, dass Vers 7 ist es. Ruhe in dem Herrn und warte geduldig auf ihn. Amen. Ja, Ruhe in dem Herrn und warte geduldig auf ihn. Amen. Ja, dass wir halt Geduld haben müssen mit dem Herrn, weil er bringt halt seine Lösung oft erst am Ende und dass wir halt in ihn, also Vertrauen auf ihn haben müssen. Ja.
Was ich auch neu diese Zeit geschätzt habe, ist das Wort Gottes und das ist schön, dass wir im Wort lesen. Er redet nicht nur die Menschen in der Zeit der Abrahams zum Beispiel, sondern es ist aktuell für uns heute auch. Mhm. Es betrifft auch uns allen heute. Und oder kurz zwei Punkte, die mich sehr berührt haben, sind das, ja, dass der Herr seinem Wort immer treu bleibt. Dass wenn er etwas verheißen hat, dann erfüllt er das. Egal ja, was, ja, wie viel Zeit es, ja, es, er braucht, er erfüllt trotzdem sein Wort, seine Verheißung. Und was wir brauchen, ist nur die Geduld, ja, auf die Verheißung des Herrn zu warten. Und ihm glauben, im Vertrauen, ja, dass der Herr es tut. Auch wie Abraham, der hat so viele Jahre gewartet, bis der Herr immer den Sohn gibt. Ja, aber es war zu kostbar zu sehen, ja, der Abraham hat nie seinen Glauben verloren. Ja, er hat versucht, ja, mit Sarah irgendwelche Wege zu finden, damit die Verheißung schneller erfüllt wird. Aber es war nicht aus dem Unglauben, sondern aus dem Fleisch, ja. Sie waren ein bisschen ungeduldig und haben gedacht, okay, wir können dem Herrn ein bisschen helfen. Und die Sarah hat dann ihre Magd Hagar genommen und hat ihren Mann gegeben. Ja, es hat mich auch so berührt, dieser Punkt, dass ja unsere fleischlichen, also gute Gedanken können den Herrn auch hindern. Dass nicht alles, was in unseren Augen gut ist, auch für den Herrn gut ist. Und ja, und das Ergebnis und die Konsequenzen davon können auch ganz schlecht sein. Und, ja, nicht nur für sie in der Zeit, für Abraham und Sarah, sondern auch heute sehen wir Konsequenz von der Entscheidung des Sarah. Ja, Ismael, der Sohn des Fleisches, das heute, bis heute kämpfen, ja, zwei Nationen, ja, Muslimen und ja, Christen, das, Juden, ja, Jerusalem, ja. Das, ja, aber das kommt alles aus der Entscheidung, aus der fleischlichen Entscheidung des Sarah, des Abrahams. Und das ist wirklich sehr wichtig, ja, geduldig vor dem Herrn zu warten, nicht auf uns selbst was versuchen zu machen, irgendwie schnell die Verheißung erfüllen, ja. Ich weiß, ich glaube, dass der Herr den Sohn gibt, vielleicht gibt er von, ja, mit meiner Hilfe auch, dass ich etwas tun muss. Ja, wir müssen wirklich den Herrn in allen Dingen fragen, Herr, was willst du? Ja, Herr. Und auch um die Geduld bitten. Ja, Herr, gib mir mehr Geduld zu warten. Ja. Abraham hat, er war 75, glaube ich, als er die Verheißung vom Herrn bekommen hat und ja, nur mit 99 Jahren hat er den Sohn bekommen. Ja, so viele Jahre hat er gewartet. Aber der Herr hat ihm den Sohn gegeben. Der Herr hat seine Verheißung erfüllt. Und es ist sehr gut, ja, auch zu sehen, dass der Herr auch, der sucht die Gemeinschaft mit uns Menschen. Der ist immer dem Abraham erschienen. Und es ist gut auch zu sehen, dass nach dem Erscheinen des Herrn hat Abraham seinen Namen gerufen und hat ihm einen Altar gebaut. Ja, der suchte auch die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und wir sind auch heute Söhne, ja, der Verheißung. Und durch Abraham. Und wir können auch die Gemeinschaft mit dem Herrn suchen. Und der Herr will auch diese Gemeinschaft. Es verlangt ihn auch nach dieser Gemeinschaft mit uns. Und ich hatte auch ein Vers, das ich gestern gelesen habe, das sagen sehr ermutigt aus Hesekiel 12, Kapitel 12, Vers 25. Und der Herr sagt: Denn ich bin der Herr, ich rede. Das Wort, das ich rede, wird auch geschehen. Es wird nicht mehr hinausgeschoben werden. Denn in euren Tagen, widerspenstiges Haus, rede ich ein Wort und tue es auch, spricht der Herr. Ja. Amen. Ich rede ein Wort und tue es auch. Amen. Ja, was der Herr redet, das tut er.
Amen.
Amen. Das ja, will ich auch noch mehr, dass ich dem Herrn vertraue, dass ich ja auch Ohren für seine Stimme habe, dass ich nicht verpasst, wenn er zu mir redet. So wie der Abraham, der Herr hat mit dem Herrn gesprochen. Das kann ich heute auch. Und ich lese so ja, auch Vers aus ja, 1. Johannes gelesen, wo er studiert, dass wir in die Gemeinschaft mit dem Herrn gerufen worden sind. Ja. Für Jesus Christus. Amen.
Wir hatten auch in einer Versammlung so ein Bild von dem schmalen Weg, der zum Leben führt. Und da gab es zwei Wege, die von dem schmalen Weg abführen. Und mir war irgendwie immer nur der eine Weg, also über der eine Weg war die Welt und der andere Weg war Religion, das eigene, die eigenen Werke, das gut gemeinte Fleisch, die Gesetze. Und mir war irgendwie immer nur der eine Weg klar, dass der Weg über die Welt ins Verderben führt. Aber auch wenn wir unsere eigenen Wege gehen und was aus unserem Fleisch machen und so weiter, der führt auch ins Verderben. Und da müssen wir echt aufpassen, dass wir unser Selbst abwägen und ja, dem schmalen Weg folgen, weil es nur wenige, die den schmalen Weg finden.
Amen.
Auch nur noch bei auf der Lupe.
Nee, was mich auch berührt hat, ist irgendwie, dass Gott eigentlich schon damals diese Abrahams die Verheißung gegeben hat, eigentlich schon an uns gedacht hat. Das ist nicht so, er hat erst gesagt, okay, tun wir Abrahams Kinder auserwählen und das wird dann mein Volk. Und dann hat es nicht geklappt und dann hat er gedacht, okay, wir müssen mal wohl die Nation nehmen oder so. Sondern mich hat es irgendwie so berührt, dass er damals schon eigentlich geplant hat, dass die aus Glauben sind, seine Söhne werden. Und irgendwie auch in Galater 3, Vers 7 steht auch, erkennt also, die aus Glauben sind, diese sind Söhne Abrahams. Da aber die Schrift vorhersah, dass Gott die Nationen durch Glauben rechtfertigt, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium gepredigt. Wir werden alle Nationen gesegnet werden. Und ich fand es irgendwie so gut, dass der Herr schon damals ja irgendwie so uns auserwählt hat. Und dass wenn wir diesen Glauben haben, wir auch ja in dieser Weisung eigentlich drin sind. Schon automatisch. Ja, was mich noch auch noch berührt hat, ist, der Herr hat dem Abraham die Verheißung gegeben, ich weiß nicht, dreimal hat er es ihm gesagt oder so. Und einmal schließt er sogar einen Bund mit ihm. Und das gab, also mit diese, früher wurde halt ein Bund so geschlossen, dass die zwei Vertragspartner haben Tiere genommen, die der Hälfte durchgeschnitten und rechts und links vom Weg hingelegt. Und dann sind sie zwischendurch gegangen. Und es war so zur Erinnerung, dass wenn sie den Vertrag brechen, wird sie ihm mit diesen Tieren geben. Also sie haben sie eigentlich mit ihrem Leben in diesem Vertrag da. Ja, diesen Vertrag abgeschlossen. Und der Herr hat es genauso mit Abraham gemacht, aber was ich gut fand, ist, dass es ist nur der Herr zwischen diesen Tieren hindurchgegangen. Abraham musste nicht durchgehen. Und das fand ich so gut, weil erstens mal, dass halt Gott sich mit seinem Leben verbirgt, dass er das tun wird.
Amen.
Ich meine, er ist Gott und er verbirgt sich mit seinem Leben. Und was mich dann auch noch berührt hat, dass Abraham nicht durchgehen musste. Und dass es auch zeigt, dass egal was Abraham macht, wird dieser Bund trotzdem rechtskräftig bleiben. Also egal was er tut, er ist nicht wichtig, weil auch Menschen kann man sich nicht verlassen. Aber egal was Abraham tun würde, egal was er getan hätte, der Bund wäre trotzdem rechtskräftig geblieben. Und ist auch bei uns so, egal was wir tun, der Bund bleibt rechtskräftig.
Ja.
Für mich hat der Aspekt der Gemeinschaft auch sehr berührt. Also was ich auch echt gut fand in der Doku, wir hatten zwar das Thema Abraham, aber es war jetzt nicht so, dass wir jetzt nur über Abraham geredet haben und irgendwie überall irgendwelche Vergleiche gesucht haben oder irgendwelche Bilder, sondern dass wir das auch ganz praktisch irgendwie auf uns übertragen konnten. Und also die Stelle, wo der Abraham die drei Männer da begrüßt und ihnen dann was zu essen vorsetzt, da hat dann der Bruder auch über Jesus erzählt, der ja auch immer die Gemeinschaft zu den Menschen gesucht hat und auch zu den ganzen Sündern auch eingekehrt ist und mit denen gegessen hat. Also Jesus ist ziemlich oft mit irgendwelchen Menschen und hat dann mit denen Gemeinschaft im Neuen Testament. Und der Bruder hat auch gesagt, dass hier auch Wesen sind, also wir sind auch so geschaffen, der Mensch ist auch geschaffen, dass er auch andere Menschen braucht, mit denen er reden kann und auch mit denen er Gemeinschaft haben kann, weil er schon irgendwann kaputt geht. Und auch für das Christenleben ist es auch so wichtig, Gemeinschaft miteinander zu haben und dass der Herr auch in der Gemeinschaft auch sprechen kann oder wenn jemand entmutigt ist, dass er wieder erbaut wird. Ja, und das war irgendwie so praktisch und dann hatten wir auch das Beispiel, dass der Abraham erstmal mit dem Herrn Gemeinschaft hatte und dann erst als der Herr weggegangen ist, hat der Abraham ihn ja noch ein Stück gekleidet. Erst da hat dann der Herr dem Abraham wirklich sein Herz geöffnet und hat dann gesagt, ich möchte das Sodom und Gomorra richten. Und der Bruder hat auch erzählt, er hat auch mal mit Gästen und dann haben die ewig lang saßen zusammen und haben geredet über alles Mögliche. Und erst am Auto kam dann erst so eine richtige Gemeinschaft zustande. Also dass das manchmal auch einfach Zeit braucht. Und was ich gut fand, dass wir da auch so einfach sein sollen. Also ich habe dann auch irgendwie so gedacht, so an Tübingen, und habe sie gedacht, was muss ich jetzt machen, wenn da plötzlich ein paar Schwestern vor meiner Tür stehen und keine Ahnung, bei uns die Wohnung immer ein bisschen chaotisch aus, dann muss ich nicht, zumindest schon eine Woche und dann habe ich auch nichts Scheiß zu essen da und dann hat halt der Bruder gesagt, das ist doch gar nicht schlimm, also das soll noch einfach unkompliziert sein, weil die Gemeinschaft viel wichtiger ist, als ob man den jetzt so einen Kalt vorsetzt oder nicht. Und dann habe ich da später auch noch mit den Schwestern drüber geredet und eine hat auch erzählt, die war in Rumänien, auch gemeint in Rumänien, die haben halt angerufen und gesagt, ich bin 5 Minuten da. Und dann saßen sie halt zusammen, hatten Gemeinschaft und dann hat man halt je nachdem, wenn man was hatte, hat man es auf den Tisch gestellt und wenn nicht, gab es halt nichts zu essen, war auch okay. Das fand ich irgendwie so gut, so praktisch. Weil oft hindern unsere Vorstellungen, uns daran Gemeinschaft zu haben. Ja, der Bruder hat auch gesagt, wenn man nicht eingeladen wird, dann sollen sie einfach selber einladen.
Ja, ich habe festgestellt, wir haben ein aktuelles Sprechen auch in allem. Wir brauchen eine Beziehung zu unserem Gott. Abraham hieß nicht umsonst der Freund Gottes. Ein Freund Gottes. Ein Freund ist ein Mensch, zu dem ich eine Beziehung habe, den ich kenne. Und Abraham war ein Mensch, der Gott kennengelernt hat. Er kannte ihn. Er kannte ihn dadurch, dass er mit ihm oft zusammen war. Gott kam sogar zu ihm und hat ihn besucht, wie ich zum Wilfried komme. Besuch Wilfried? Gott hat sich nicht angekündigt, er hat gesagt, in 2 Wochen komme ich zu dir. Er ist einfach gekommen, hallo, hier bin ich. Und Abraham reagiert sehr spontan. Wir haben da noch niemand, ein bisschen Mehl, backen Kuchen zu Sarah, zu seinem Knecht, sagt er, schlachte ein Kalb. Und ist sofort auch Speise da. Und sie sitzen zusammen und sie haben Gemeinschaft. Und dieser Punkt hat mich auch sehr berührt, Gemeinschaft zu haben. Ja, wir brauchen Gemeinschaft.
Amen.
Wir brauchen Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott.
Ja.
Wie können wir über Gott reden, wenn wir ihn nicht kennen? Das ist unmöglich. Und wir können an Abraham etwas sehen und auch etwas lernen. Er war ein Mensch, der Gott kannte und Gott gesucht hat auch. Er hat gelernt, in schwierigen Situationen auf Gott zu vertrauen. Gott hat eine Verheißung gegeben. Und was Abraham ausgemacht hat, er hatte einen Glauben, der war fest. Ja, er ist auch der Vater des Glaubens. Und Gott konnte ihm auch viele Verheißungen und viel Offenbarung geben. In Hebräer lesen wir, dass durch Glauben lebte Abraham als Gast in dem Land der Verheißung, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf, und das war auch sehr erstaunlich, er wartete auf welche Verheißung? Und der Bruder hat gesagt, ja, auf die Verheißung von Isaak, dass er einen Sohn bekommt. Aber hier heißt es, denn er wartete auf eine Stadt, welche die Fundamente hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wie konnte Abraham, oder von welcher Stadt spricht er? Gab es dort eine Stadt? Er wohnte in Zelten. Jerusalem gab es noch nicht zu dieser Zeit. Von welcher Stadt spricht er? Von Ur in Chaldea? Mit Sicherheit nicht. Er hat eine Verheißung bekommen von einer Stadt, deren Schöpfer Gott selbst ist. Der Erbauer dieser Stadt. Er hat das neue Jerusalem schon schauen dürfen. Ja. Er hat so eine Verheißung gehabt, so eine Sicht auch von Gott bekommen. Und Gott zeigt nicht jedem diese Verheißung. Schon gar nicht in dieser Zeit damals. Wunderbar. Also ich schätze schon, gerade das am Leben von Abraham zu sehen und zu lernen, dass wir so eine Beziehung zu Gott brauchen.
Ja, das habe ich auch gesehen in der Zeit, dass der Vater oder der Herr will uns kennen und wir sollen ihn kennen, wie er ist. Und irgendwie ist es von Anfang an bis zum Ende in der Schrift sichtbar, dass der Herr, er will uns kennen und wir sollen ihn kennen. Er will Gemeinschaft haben mit uns. Man sieht es am Anfang, als er Adam geschaffen hat, sagt er gleich, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sein muss. Und man sieht es immer wieder, der Herr, er will mitten unter uns wohnen, sagt er in 3. Mose. Er will mitten unter uns wohnen. Er will ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und das ist der Wunsch des Herrn, gell, dass er bei uns ist, dass er mitten unter uns ist. Und auch die Verheißung in Hebräer 8, dass wir ihn alle kennen, wie er ist. Und dass da keiner ist, der uns irgendwie belehren muss, erkenne den Herrn. Sondern wir werden ihn alle kennen. Und ja, das hat mich irgendwie angesprochen. Der Herr, es geht ihm darum. Er will auch am Ende eine Stadt haben, wo er mitten unter uns wohnen kann. Wo er uns erleuchtet mit seiner Herrlichkeit. Und wo wir zusammen aufgebaut werden als diese Stadt. Und ja, das ist mir so klar geworden. Der Herr, er sucht solch ein Volk, wo er kennt, das ihn liebt, das ihn sucht. Und dann ist da eben Abraham. Und Abraham, ja, er hat den Herrn erst kennenlernen müssen. Man sieht es ganz klar. Also am Anfang, er erscheint ihm und er kommt raus aus allem Alten, aus seiner Stadt, aus seinem Tun. Und er erfährt den Herrn, er ruft ihn an zwischen Bethel und Ai. Und dann trifft er aber ab, er, geht nach Ägypten. Und auch da merkt er, der Herr ist treu. Er ist in der Welt, aber der Herr ist immer noch da. Weil der Herr erzieht ihn mit Liebe. Ja? Und Abraham merkt, ja, das war gar nichts und rennt raus aus Ägypten und kommt wieder zu dem Ort, wo er den Herrn erfahren hat. Kommt wieder zwischen Bethel und Ai und ruft den Namen des Herrn an und baut ihm wieder einen Altar. Und so sieht man irgendwie im Laufe, wir kennen ja die Geschichte, dass Abraham den Herrn immer besser kennenlernt. Und ganz am Ende, er ist so abhängig von ihm. Und der Herr sagt was und der Abraham, er hört die Stimme und tut. Er weiß, wenn er auf ihn hört, dann wählt er das Leben. Dann wählt er das Beste. Und er wählt den Segen auch. Und ja, das hat mich so angesprochen. Wir müssen ihm noch mehr vertrauen. Ihn noch mehr kennenlernen. Ihn suchen in Gemeinschaft. Und das können wir persönlich machen, aber auch mit den anderen Geschwistern, wie jetzt schon rauskam, dass wir zusammenkommen, uns treffen und ja, Gemeinschaft haben über den Herrn und zusammen aufgebaut werden. Und ja, das ist ein praktisches Wort, das kann man nicht beschreiben. Man muss reinkommen in die Erfahrung. Man muss den Herrn da suchen da drin. Und ja, wir auch, wie der Herr sagt, wenn wir beten sollen, wie beten wir? Geht in eure Kammer und schließt die Tür. Und das ist das, was wir hatten in Hitzlinde auch das Bild von dem Baum, dass der Baum hat eine sichtbare Erscheinung und eine unsichtbare. Und die unsichtbare ist oft größer als die sichtbare. Die unsichtbare sind die Wurzeln unter der Erde. Und das ist die geschlossene Tür, die wir persönlich zu Gott haben. Und die ist so wichtig. Und was mich da auch berührt hat in der ganzen Zeit, ist auch, dass wir oft so schnell sind. Wir denken, jetzt haben wir Gemeinschaft und schon sind wir der große Baum. Aber der Baum erwächst langsam. Du kannst keinen Baum, bei Asterix und Obelix gibt es da, schmeißen die Eichen in den Boden und der Baum entsteht. Aber so ist es nicht. Sondern der Baum erwächst langsam. Es ist ganz, ganz langsam. Und so ist es auch die Beziehung mit dem Herrn. Wir müssen nicht denken, wenn nicht gleich was passiert, dann, oh, da haben wir alles falsch gemacht. Sondern im Glauben und Vertrauen auf ihn merken wir, wie es langsam wächst. Und ein Vers, den ich auch noch geschätzt habe, würde ich noch vorlesen. In Micha 7, Vers 7. Micha 7, 7. Ich will nach dem Herrn ausschauen, will warten auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören.
Amen.
Amen. Ich will nach dem Herrn ausschauen.
Amen.
Will warten auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören.
Amen.
Danke, Herr. Amen. Und dann auch noch die Stelle, dass der Herr will nichts ohne uns tun. Da gibt es den Vers in Amos 3, Vers 7. Denn der Herr tut nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, enthüllt hat. Das ist stark irgendwie, gell? Der Herr, er will nicht ohne uns tun. Deswegen liebt er die Gemeinschaft mit den Menschen. Und er sucht Menschen, die die Gemeinschaft mit ihm lieben. Und heißt auch in der Fußnote, es sei denn, dass er seine vertrauliche Besprechung, also es ist, das Geheimnis ist wie, ja, sowas Enges, sowas Tiefes, nichts Oberflächliches, sowas, ja, wollen noch mehr da reinkommen in die Gemeinschaft mit unserem Vater, wenn wir ihn noch besser kennen. Und so kann er auch vorangehen, gell? Wenn er seine Geheimnisse enthüllt, dann wissen wir, was zu tun ist. Dann können wir mit ihm vorangehen. Amen.
Ja, das ist schön. Auch schon gesagt wurde, als Abraham bei als Gott bei Abraham war, wendet er sich dann nach Sodom zu und er hat sich ja vorgenommen, Gericht über Sodom zu halten. Mhm. Und da sagt der Herr bei sich: Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Ja. Hier, das zeigt, Gott hat hier so eine auch Beziehung zum Abraham. Er kann es nicht vor Abraham verbergen. Er möchte, dass Abraham auch hier teilhat an seinem Plan. Und ich finde erstaunlich den Mut und den Freimut Abrahams, wie er dann anfängt zu handeln mit Gott und für Sodom zu beten. Und früher habe ich gedacht, der spricht dich unverschämt. Und dann sagt er, ja, wenn 50 Gerechte da sind, willst du dann doch die Stadt vernichten? 45, 40, wie auf dem Basar, 30, 20, 10. Aber dabei sieht Abraham, da ist die Grenze.
Okay.
Weiter kann er nicht gehen. Abraham kennt auch die Grenzen. Und dann hört er aber auf. Und dann, das müssen wir auch wissen. Wir müssen auch Gott kennen und die Grenzen kennen.
Noch eine Versammlung über Lot, den Neffe Abrahams. Eigentlich vorher, was mir nicht bewusst ist, was für eine Bedeutung hat Lot in der Geschichte mit Abraham. Er war nämlich auch Gläubiger und er ist mit Abraham mitgelaufen aus dem Land, aus dem Gott sie gerufen hat. Aber sein Herz war nicht bei Gott. Wir sehen, dass Abraham hat Gott gesucht, hat mit dem Gemeinschaft gehabt, und Gott war nicht so, er ist einfach mitgelaufen. Und so ist für uns heute Abend einfach auch wichtig, zu uns klar zu machen, ja, wer bin ich? Laufe ich einfach mit den guten Menschen, Gläubigen, oder suche ich wirklich den Herrn? Will ich wirklich mit ihm persönlich Gemeinschaft haben und suche ich, ja, sein Antlitz, ja, sein Erscheinen. Und ja, Konsequenz auch war nicht gut, ja, für Lot, als er sich von seinem Onkel trennen musste, hat er Abraham gesagt, ja, wenn du links gehst, dann gehe ich rechts, wenn du rechts gehst, dann gehe ich links. Und der Lot hat dann geguckt, ja, was besser ist. Und er hat dann für dieses Land, das reiche Land gesehen, ja. Sodom und Gomorra, da wo alles gab es. Der hat nach seinem Fleisch gehandelt. Und dann, ja, haben ausgesehen, dass es nicht von Gott war. Und obwohl Gott ihm auch geholfen hat. Ja, als er die Stadt Sodom und Gomorra vernichten wollte, hat er Lot und seine Familie rausgeholfen. Und zwar wurde auch gesehen, ja, der Lot war auch langsam. Und dass die Engel Gottes sogar ihn rausziehen mussten. Aber es hat ihn trotzdem nichts gebracht. Es hat ihn trotzdem nicht zum Gott gebracht. Und sein Herz war verhärtet und hat nur nach seinem Fleisch geguckt. Und das gute Vers, das wir auch gelesen haben aus Galater 6, Vers 7 und 8. Zusammenlesen. Galater 6, 7 und 8.
das soll ich nicht in die Irre führen. Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was immer ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein eigenes Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird von dem Geist ewiges Leben ernten.
Gesagt habe, ich hatte das Bild von den Wegen und ja, ein Weg führt zum Verderben, das ist ein Weg, wenn wir unser Fleisch leben und auf Fleisch sehen. Ja, das Ergebnis wird dann Verderben, in jedem Fall. Aber wer auf den Geist sieht, wird von dem Geist ewiges Leben ernten.
Amen.
Ja. Und der Weg ja zum Leben, aufgesehen ist nur Jesus Christus. Der schmale Weg.
Violetta, habt ihr seinen Namen auch ins Deutsche übersetzt? Not.
Not? Ja. Ah ja, Schleier.
Schleier.
Schleier, genau.
Vielleicht noch ein abschließendes Wort zu Lot. Wenn du Lot heilst, Lot bist, und immer ein Mitläufer bist, hast auch ein Ergebnis wie Lot. Das ist sehr, sehr schrecklich. Das ist 1. Mose, Kapitel 19. Da wird Lot letztendlich im Alten Testament mehr oder weniger zum letzten Mal erwähnt. Und es ist Lots letzte Aktion, die von ihm genannt wird. Und das ist eine Katastrophe. Was aus Lot herauskommt, sind zwei Völker. Zwei Völker kommen aus Lot heraus, aus den Töchtern, aus seinen Töchtern. Seine Töchter gehen her und machen ihn zweimal betrunken. Beide Töchter werden schwanger. Und heraus kommen Moab und Ammon. Zwei Völker, die immer ein Hindernis für das Volk Gottes waren. Das ist für mich auch, das finde ich eine Katastrophe. Das heißt, ein Mitläufer, er endet wirklich in einer schlimmen Weise. Und wir sollen uns wirklich davor immer hüten. Wir sollen wissen, was wir tun. In der Gemeinde braucht der Herr lauter solche, die genau wissen, warum sie mitgehen. Lot hat oft gar nicht gewusst, warum er da sein Onkel hinterherläuft. Und dann, wenn es dann spannend wurde, dann hat er sich die netten Rosinen rausgepickt und hat gesagt, gut, oh, ich nehme doch Sodom, das ist super, sieht gut und fruchtbar aus. Ja, das ist logisch eine einzige Katastrophe, aber es ist gut, dass so etwas auch beschrieben ist, dass die Bibel nicht nur immer die schönen Seiten beleuchtet, sondern auch immer wieder sowas hat wie eine Warnung. Das ist gut.
Ja, verschleiert ist nicht gut sein. In Johannes 17 sagt der Herr, und dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, in den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen.
Amen.
Erkennen kann man nur, wenn man den Schleier wegnimmt. Der muss weg. Und der Herr sehnt sich hier in diesem Gebet auch, was ich feststelle, nach dieser Gemeinschaft. In Vers 24 sagt der Vater, ich will, dass da, wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt. Auch hier der Herr wünscht sich, in diese Gemeinschaft hineinzukommen.
Amen.
Mit denen, die der Vater ihm gegeben hat.